herzlich willkommen beim Wildcast, dem Coaching-Podcast für alle, die lernen wollen, sich selbst und andere besser zu verstehen. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und Coaching sind Themen, die dich interessieren. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin deine Gastgeberin Susanne Lapp, die Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Gemeinsam mit meinem Team biete ich NLP sowie Coaching-Ausbildungen. Und mit über 500 Coaching-Stunden im Jahr gehöre ich zu den meistgebuchten Coaches des Landes. Ob du mitten in einer Veränderung steckst oder als Coach, Führungskraft oder Mensch wachsen willst, hier erfährst du, wie du mit den richtigen Werkzeugen echte Transformation bewirkst. Schön, dass du da bist. Lass uns gleich starten. Es ist lange her, seit die letzte Folge des Wildcasts erschienen ist. 5 Jahre, um genau zu sein. 5 Jahre, die tatsächlich mein Leben von Grund auf, ich würde echt sagen, erschüttert haben und dann neu und, wie ich in der Zwischenzeit allerdings auch sage, besser zusammengesetzt haben. 5 Jahre, in denen ich anfangs nicht wusste, ob und wie es mit diesem Podcast weitergehen wird. Und doch, jetzt sitze ich wieder hier, heute vor diesem Mikrofon und ja, ich freue mich tatsächlich darauf, mit euch auch meine Geschichte zu teilen, meine Learnings und hoffe natürlich, dass du, ihr für euch etwas für eure eigenen Geschichte, für eure eigenen Herausforderungen mitnehmen könnt. 2 Hinweise vorab. Erstens, in dieser Folge spreche ich über Suizid, über Trauer und Selbstcoaching bei großen emotionalen Herausforderungen, bei Trauma. Und falls das für dich ein sensibles Thema ist, sei bitte achtsam mit dir selber und nimm dir eben den Raum, die Zeit, die du für dich brauchst. Und falls du gerade selber in einer Krise steckst, dann bist du nicht alleine, denn es gibt Menschen, die für dich da sind, zum Beispiel die Telefonseelsorge, anonym, kostenlos und rund um die Uhr. Die Telefonnummer teile ich hier in den Shownotes. Und wenn du nach Wegen suchst, um dich selber emotional zu stabilisieren oder neue Perspektiven zu finden, können auch Coaching oder Therapie wertvolle Begleiter sein. Zweitens, dieser Podcast dient der Inspiration und vermittelt Coaching und NLP-Techniken zur persönlichen Weiterentwicklung. Die Anwendung der Methoden, die ich hier vorstelle, erfolgt auf eigene Verantwortung. Falls du dich also während einer Übung unwohl fühlst oder merkst, dass etwas nicht stimmig ist für dich, pausiere oder brich die Übung ab. Dieser Podcast kann und will keine medizinische oder psychotherapeutische Beratung ersetzen. Wenn das so für dich passt, dann lass uns starten. Warum also dieser Relaunch? Als ich den Wildcast vor 6 Jahren mit meinem damaligen Lebensgefährten Klaus Krochowiak gestartet habe, war er mehr als nur ein Podcast. Er war unser gemeinsames Herzensprojekt, getragen von der Überzeugung, dass NLP und systemisches Arbeiten Leben verändern können. Wir hatten gerade die neuen Räumlichkeiten unseres Instituts bezogen, hatten endlich 2 Seminarräume, sodass wir beide gleichzeitig Seminare durchführen konnten, eine große Dachterrasse mit Blick über die Stadt und die Zukunft lag funkelnd und voller Versprechen vor uns. So schien es mir jedenfalls. Dann kam der Tag, an dem sich alles änderte. Klaus nahm sich das Leben und mit einem Schlag war eben nichts mehr, wie es war. Und in den ersten Monaten und tatsächlich, so fühlt es sich an, Jahren, war eben nicht nur der Podcast in der Schwebe, sondern eigentlich mein ganzes Leben. Ich stand plötzlich allein da, ohne meinen Geschäftspartner, meinen besten Freund und die Liebe meines Lebens. Mir erschien einfach alles völlig gänzlich obermega sinnlos. Und ich fragte mich, ob ich überhaupt weitermachen will. Wieso nicht alles verkaufen und nur noch Yoga auf Bali? Gleichzeitig wusste ich als Coach natürlich genau, man nimmt sich immer selber mit. Also mein Schmerz wäre auf Bali nicht geringer gewesen als in Frankfurt-Fechenheim. Und so kam schnell der Moment, in dem ich für mich entschied, ich nehme diese Herausforderung an. Ich mache weiter mit Wildwechsel und eben mit den NLP-Ausbildungen. Mit allem, was es dabei für mich zu lernen und zu entdecken gilt. Nicht, weil ich mir das so gewünscht habe, im Gegenteil, sondern weil es eben für mich der einzige Weg war, mir treu zu bleiben und wieder ins Leben zu finden. Und wie ich das geschafft habe und vor allem, was du daraus vielleicht für deine Lebenskrisen mitnehmen kannst, darum soll es in den ersten 3 Folgen des neuen Wildcasts gehen. In der ersten Folge nehme ich dich mit zu dem Moment, in dem alles zerbrach und wie ich es mit Selbstcoaching durch die ersten Wochen danach geschafft habe. In der zweiten Folge reden wir dann über meine Achterbahn der Gefühle, Trauer, Wut, Angst, Liebe und wie auch du es eben schaffen kannst, dich in Momenten großer emotionaler Herausforderungen, in Momenten traumatischen Erlebens zu stabilisieren. Die dritte Folge ist dem Blick nach vorn gewidmet. Also der Frage, wie ich mein Leben und mein Business neu ausgerichtet, neu aufgestellt habe, welche Coaching-Werkzeuge ich dafür genutzt habe und wie auch du davon profitieren kannst. Ab Folge 4 tauchen wir dann ein in Coachings, die ich mit Klientinnen und Klienten durchgeführt habe. Jede dieser Sitzungen wird ebenfalls wertvolle Impulse enthalten, die du für dich nutzen kannst. Dabei werde ich immer wieder erklären, was gerade aus Coaching-Perspektive passiert. Warum stelle ich bestimmte Fragen? Welche Methoden setze ich ein? Und wie kannst du sie für dich selbst anwenden? So kannst du dir nicht nur zuhören, sondern aktiv mitnehmen, was für dich gerade wichtig ist. Egal, ob du dich persönlich weiterentwickeln oder als Coach dazulernen möchtest. Aber nun lass uns zurückgehen zu dem Tag, an dem sich alles veränderte. Im April 2020. Corona war ausgebrochen und wir mussten das Institut schließen. Es war unklar, wie lange es dauern würde, bis wir wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort begrüßen würden können. Klaus rutschte daraufhin in eine tiefe Depression. So begnadet er als Trainer und Coach war, so sehr kämpfte er seit Jahrzehnten mit seinen eigenen Dämonen, insbesondere mit Depressionen und chaotischem Finanzverhalten. Damit ging er auch recht offen um. Er thematisierte das immer wieder in seinen Ausbildungen. Wir arbeiteten daran, aber ein Rest blieb einfach. An diesem Abend hatten wir uns gestritten, am Abend vor seinem Tod, weil er wieder einmal zu viel Geld ausgegeben hatte und sein Konto ein fettes Minus aufwies. Wie so oft davor eben. In den vergangenen Jahren hatte ich es immer wieder glatt gezogen. Dieses Mal wollte ich dafür nicht zur Verfügung stehen. Es war einfach zu unklar, wie es mit der Pandemie weitergehen und wie viel Geld ich dafür noch benötigen würde. Es mussten also andere Lösungen her. Am nächsten Morgen, es war der Ostersonntag 2020, war ich früh wach. Ich hatte schlecht geschlafen. Der Streit mit Klaus ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Während der Nacht hatte ich beschlossen, dass wir zusätzliche Seminare anbieten würden, um Einnahmen zu generieren. Ich stand also früh auf, setzte mich an den Schreibtisch und machte mich daran, die zusätzlichen Seminare online zu stellen. Ich fühlte mich völlig wie benebelt, als hätte ich einen Kater, obwohl ich in der Nacht davor überhaupt keinen Alkohol getrunken hatte. Mir war schwindlig, alles drehte sich, ich kam nur langsam voran. Gegen 12 Uhr verabschiedete sich Klaus mit dem Hinweis, er wolle ins Institut fahren und dort an Flipcharts für das nächste Seminar arbeiten. Kurz wunderte ich mich, dass er dafür extra an meinen Schreibtisch kam, anstatt mir, wie sonst, einfach einen Gruß zuzurufen. Ich setzte meine Arbeit fort. Mir wurde klar, dass ich so nicht weitermachen wollte. immer wieder das Chaos von Klaus auffangen, immer wieder alles für ihn gerade ziehen. Es kostete mich einfach zu viel Kraft. Am Abend, so beschloss ich, würden wir ein grundsätzliches Gespräch führen müssen. Um 16 Uhr waren endlich alle neuen Kurse online. Plötzlich war der Nebel weg und mein Schwindel hatte aufgehört. Ich fühlte mich einfach unfassbar müde und beschloss, mich einen Moment hinzulegen, bevor Klaus dann wiederkäme, wir gemeinsam kochen und reden würden. Mit dem Gedanken, unsere Beziehung wird nie wieder sein wie zuvor, fiel ich in einen tiefen Schlaf. Um 19 Uhr wurde ich dann jäh geweckt, weil es Sturm klingelte. Schnell warf ich mir einen Bademantel über und öffnete die Tür. Schon standen drei Beamtinnen in meiner Wohnung. Sie eröffneten mir, dass Klaus um 16 Uhr tot aufgefunden worden war. Also genau in dem Moment, als mein Nebel sich lichtete und ich, gefühlt das erste Mal seit Wochen, eine tiefe Ruhe empfand. Ich glaube nicht an Zufälle. Die Beamtinnen eröffneten mir, dass Klaus tot sei. Meine erste Reaktion: Lasst mich mit ihm reden, vielleicht kann ich ja noch irgendwas tun. Aber gleichzeitig wusste ich natürlich tief in mir, dass das überhaupt nichts bringen würde. Und während ich die Worte aussprach, dachte ich, das ist Verweigerung. Das ist die erste Phase der Trauerverarbeitung nach Kübler-Ross. Hör auf damit. Es war ein echt seltsamer Moment. Einerseits war ich erschüttert, fassungslos. Es hatte fast völlig Surreales. Andererseits beobachtete ich mich selbst, als würde ein Teil von mir neben mir stehen und das Geschehen kommentieren. Ich sah mir dabei zu, wie mein Verstand sich weigerte, die Realität anzuerkennen. Irgendetwas in mir hatte auf Autopilot geschaltet. Mein Gehirn aktivierte eine Notfallstrategie. In der Fachsprache nennen wir das Dissoziation. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen. Dis bedeutet getrennt, auseinander. Soziatio steht für Verbindung, Vereinigung. Wörtlich übersetzt bedeutet Dissoziation also Auflösung einer Verbindung. Sie tritt auf zwei unterschiedliche Weisen auf. Einmal als Schutzmechanismus des Gehirns, der Psyche. In extrem belastenden Momenten trennt sich unser Bewusstsein von der vollen Intensität des Erlebten. Die Emotionen werden so gedämpft, der Schmerz abgeschwächt, zumindest vorübergehend. Es ist eben, als würde eine innere Notbremse greifen, um uns vor der überwältigenden Realität zu schützen. Die zweite Art von Dissoziation ist als bewusst eingesetzte Technik im NLP und im Coaching. Hier nutzen wir Dissoziation eben gezielt, um Abstand, inneren Abstand zu einer belastenden Situation zu gewinnen. Statt von Gefühlen überrollt, betrachten wir die Ereignisse aus einer distanzierten Perspektive. Das reduziert eben die emotionale Intensität und es ermöglicht es, klarer zu denken und gezielt zu handeln. Sowohl die gesteuerte wie auch die ungesteuerte Dissoziation haben also das gleiche Ziel. Sie helfen, mit starken Emotionen umzugehen. Der Unterschied liegt in der Kontrolle. Wenn Dissoziation unbewusst geschieht, kann sie verunsichernd sein, als würde man sich selbst verlieren. Doch wenn man lernt, diesen Wechsel bewusst zu orchestrieren, bewusst zu steuern, wird sie zu einer wertvollen Ressource. Mich zu dissoziieren, also auf Abstand zu mir und meinen Gefühlen zu gehen, wird mir in den kommenden Monaten helfen, mich nicht in meiner Trauer zu verlieren und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Es erlaubt mir, meine Gefühle zuzulassen, ohne von ihnen überwältigt zu werden und eben meinen Weg nach vorne zu gestalten. Jetzt in den Monaten nach dem Tod von Klaus kann ich das Wissen darüber, wie man ganz bewusst eine Dissoziation steuern kann, echt gut gebrauchen. Und das Gute ist, jeder kann das lernen. Es braucht etwas Übung, Aber wenn du den Wechsel bewusst steuern kannst, wird er zu einer inneren Ressource, auf die du auch in schwierigen Momenten gezielt zugreifen kannst. Und am Ende dieses Podcasts stelle ich dir eine einfache und wirkungsvolle NLP-Technik vor, mit der du dich gezielt dissoziieren kannst. Eine Methode, die dir hilft, wenn deine Gefühle dich überwältigen und du dringend Abstand brauchst. Und doch, während der Zeit bin ich nicht ständig dissoziiert in diesen Wochen. Denn es gibt eben auch Momente, in denen mir einfach hemmungslos die Tränen runterfließen und ich mich die nächste Viertelstunde gar nicht beruhigen kann. In der Psychologie nennen wir solche Augenblicke Affektdurchbrüche. Mir wird klar, dass dieses Schwanken zwischen emotionaler Taubheit, Dissoziation und intensiven Affektdurchbrüchen ein Zeichen für Trauma ist. Trauma ist für viele ein großes Wort, vor dem sie zurückschrecken. Viele denken, Trauma, das passiert doch nur im Krieg oder vergewaltigten Frauen in Afghanistan, aber doch nicht mir. Und das macht es dann eben viel, viel schwieriger, angemessen mit potenziell traumatischen Situationen umzugehen. Und deswegen möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass Trauma etwas ist, das wir alle im Laufe unseres Lebens immer wieder erleben. Natürlich in unterschiedlichen Schweregraden. Und das Wissen hierüber erleichtert es uns, in solchen Momenten angemessen mit uns selbst oder natürlich eben auch mit Betroffenen in unserem Umfeld umzugehen. Das Wort Trauma stammt ursprünglich aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich Wunde oder Verletzung. Es beschreibt also eine tiefgreifende psychische Erschütterung, die durch Erlebnisse verursacht wurde, für die wir in dem Moment, wo sie passieren, keine Verarbeitungsressourcen haben. Das bedeutet also, nichts ist per se traumatisch, sondern ob wir etwas als traumatisch erleben, hängt von unseren Ressourcen ab. Ich gebe dir zwei Beispiele. Stell dir vor, ein Haus steht in Flammen. Das ist für jemanden, der das zum allerersten Mal erlebt und da drin wohnt, natürlich traumatisch. Für den Feuerwehrmann, der dazukommt und der schon zig Häuser hat brennen sehen, der genau weiß, wie er damit umgeht, ist die Gefahr, dass es traumatisch ist, diese Situation viel, 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 viel geringer. Oder ein Beispiel, das ich immer mit einem kleinen Augenzwinkern bringe, ist, wenn ein Kind körperliche Gewalt erlebt, ist es natürlich traumatisch, weil es nicht die Ressourcen hat, damit umzugehen. Es kann sich nicht in Sicherheit bringen. Es kann sich nicht wehren. Für jemanden, ich sag mal einen Bankdirektor, der die Dienste einer Domina in Anspruch nimmt und sich vielleicht schon wochenlang vorher darauf freut, ist diese körperliche Gewalt keineswegs traumatisch. Also nichts ist per se traumatisch, sondern es hängt von unseren Verarbeitungsressourcen ab. Das ist der Grund, warum wir im Laufe unseres Lebens immer weniger anfällig werden für Ressourcen, weil wir immer mehr Lebenspraxis haben und warum uns natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung vor Trauma schützt, aber eben nicht zu 100%. Denn auch wenn ich wirklich viel gemacht habe in den Jahren davor, für den Suizid von Klaus, das war für mich einfach überwältigend. Genauso kann das eben auch ein Unfall sein, ein Autounfall, eine Trennung aus einer Partnerschaft, die uns sehr wichtig war, ein Jobverlust, eine Krankheitsdiagnose. All diese Dinge können für uns traumatische Wirkungen entfalten. Und dabei ist mir gleichzeitig wichtig zu sagen, dass nicht jede seelische Erschütterung gleich ein Trauma mit Krankheitswert ist. Genau wie bei körperlichen Verletzungen auch, gibt es hier große Unterschiede. Nicht jede Wunde braucht sofort ärztliche Hilfe. Manches halt eben auch mit guter Selbstfürsorge. Und genauso ist es auch mit den psychischen Verletzungen. Wenn du den Eindruck hast oder wenn jemand in deinem Umfeld den Eindruck hat, dass er an seine Grenzen kommt, dann ist natürlich professionelle Unterstützung unbedingt sinnvoll. Gleichzeitig, wenn man sich im Kern stabil fühlt, kann man oft eben auch selbst einen heilsamen Weg finden. Und bevor wir darüber reden, wie so ein Weg aussehen kann, wie mein Weg aussah, hier einige Anzeichen, die auf ein Trauma hindeuten. Erstens, intensive, überwältigende Emotionen wie Trauer, Angst, Wut, Schuld oder Scham. Zweitens, emotionale Taubheit. Drittens, das Gefühl, neben sich zu stehen. Viertens, das Gefühl der Sinnlosigkeit. Fünftens, überflutende Erinnerungen oder Erinnerungslücken. Manchmal machen sich traumatische Erfahrungen körperlich bemerkbar. Schlafprobleme, chronische Erschöpfung, Herzrasen, verändertes Hungergefühl, körperliche Schmerzen oder eben auch durch Verhaltensveränderungen, das Vermeiden bestimmter Orte, Handlungen oder Menschen, sozialer Rückzug, manchmal bis hin zu selbstzerstörerischem Verhalten wie übermäßigem Alkoholkonsum oder Rasen auf der Autobahn. Und vieles davon entdecke ich eben in diesen Wochen nach dem Tod von Klaus an mir selbst wieder. Die intensiven Emotionen kommen in Wellen, tiefe Trauer, Angst, immer öfter auch Wut, dann wieder dieses Gefühl völliger Leere, ich schlafe kaum, habe keinen Hunger, dafür tut mir alles weh, meine Gedanken drehen sich im Kreis. Also für mich ist klar, ich erlebe diese Situation als traumatisch. Und das, was ich sonst meinen Coaches vermittle, mache ich nun eben mit mir selber. Im ersten Schritt fange ich mal an, anzuerkennen, dass ich nicht komisch oder überempfindlich bin, sondern dass mein Nervensystem völlig zu Recht mit einer Ausnahmesituation auf diese überwältigende Erfahrung reagiert. Ich weiß, dass das Trauma eben nie etwas ist, was im Außen passiert, sondern immer das, was in uns passiert, wenn es zu viel ist. Und mir ist eben gerade alles zu viel. Viel zu viel. Und diese Erkenntnis hilft mir, freundlich, nachsichtig mit mir selbst umzugehen. Das zweite ist eben, dass chronisches Trauma oft entsteht, wenn wir uns nach dem Trauma selbst ablehnen und selbst Vorwürfe machen, weil wir nicht schnell genug loslassen, weil wir zu schwach waren, weil wir nicht funktionieren. Und all das verlängert eben das Leid nur. Und auch mir selber beobachte ich tatsächlich immer wieder, wie ich mir frage, was ich hätte tun können, tun müssen, tun sollen, um den Lauf der Dinge zu verändern. Also ich mache mir zwischendurch tatsächlich immer wieder selber Vorwürfe. Rational weiß ich natürlich, dass ich nichts tun konnte. Emotional hilft mir das Wissen, dass nach einem Trauma selbst Vorwürfe zu erwarten sind, diese, wenn ich sie bemerke, zu unterbrechen. Und so gelingt es mir dann eben immer öfter, von den Selbstvorwürfen ins Selbstmitgefühl umzuschalten. Denn auch das ist mir wichtig zu betonen, Selbstmitgefühl ist eben gerade in solchen Situationen kein Softie-Tool, sondern ein verdammt kraftvolles Schutzschild gegen Chronifizierung. Und außerdem achte ich auch wirklich sehr darauf, dass ich das Erlebte nicht nur im Kopf verarbeite. Denn Trauma ist eben kein reines Kopfthema. Trauma sitzt in den Muskeln, in unseren Faszien, im Vagusnerv. Und wenn wir eben nur darüber reden, bleibt es da auch. Was ich also ganz bewusst mache in dieser Zeit, bewusste Atmung, da ist langsames Ausatmen besonders wichtig. Ich gönne mir regelmäßige Massagen, die mag ich ohnehin gern. Nun mache ich sie fast körperlich, damit eben das Trauma auch aus dem Körper im wahrsten Sinne des Wortes rausgeknetet wird. Dann helfen Berührungen. Selbstumarmungen fühlen sich manchmal im ersten Moment komisch an, aber sie können wahre Wunder wirken, wenn wir merken, wir können uns selber halten. Und für mich immer wieder Erdung. Also ich laufe so oft es geht barfuß und verbinde mich ganz bewusst mit dem Boden. Dabei ist mir eben in jedem Moment klar, ich muss nicht alles sofort aufarbeiten. Ich darf mich immer wieder dissoziieren, wenn ich eine Pause brauche. Gleichzeitig macht Vermeidung auf Dauer aber eben auch keinen Sinn, sondern im Gegenteil alles schlimmer. Und so versuche ich das sanft zu dosieren. Was kann ich mir eigentlich heute zumuten? Wann nutze ich meine Fähigkeit, mich dissoziieren? Und wann setze ich mich bewusst mit meinen Gefühlen auseinander? Diese Entscheidung treffe ich tatsächlich Tag für Tag und genau genommen Stunde für Stunde neu. Stück weit fahre ich hier auf Sicht und erlaube mir auch, eine Entscheidung zu revidieren, wenn ich merke, dass mir etwas zu viel wird oder dass ich ein bisschen mehr Gas geben kann. Dazu im nächsten Podcast dann mehr. Und grundsätzlich ist es eben so, dass Trauma häufig in Beziehung passiert. Menschen verletzen Menschen. Und gleichzeitig ist das auch der Ort, wo Trauma heilt. Wir Menschen brauchen Menschen für Heilung. Und deswegen wechsle ich ganz bewusst immer wieder zwischen Rückzug und den Kontakt mit Menschen, die mir nahestehen, meiner Familie und Freunden. Es zeigt sich eben immer wieder, dass das in einem sicheren Raum manchmal das Heilsamste überhaupt ist. Kontakt mit Menschen, denen wir vertrauen, wo wir uns sicher fühlen. Und das kann eben ein guter Freund, eine Tante sein oder auch ein guter Coach, ein Therapeut. Mir hilft auch dann ein Urlaub an der Ostsee, lange Spaziergänge, Gespräche, Lesen. Meine Mutter, meine Schwester, Freunde kommen vorbei und immer wieder schaffe ich eben auch Raum für mich. Und ungefähr 6 Wochen nach dem Tod von Klaus stehe ich dann eines sonnigen Vormittags mitten im Riederwald vor der Ampel und da merke ich, dass sich etwas verändert hat. Im ersten Moment bin ich mir gar nicht sicher, was es eigentlich ist. Und dann wird mir klar, der Schmerz, der wirklich körperliche Schmerz, der in den vergangenen Wochen kontinuierlich in meiner Brust getobt hat, ist weg. Ein kurzer Moment des Durchatmens. Nach wenigen Augenblicken kommt er zwar zurück, doch etwas ist eben seitdem anders. Ab sofort weiß ich nicht nur, dass es besser werden wird, sondern ich spüre es tatsächlich auch. Und das ist für mich ein erster Lichtstreif am Horizont. Danach weiß ich, dass ich jetzt langsam in die Phase komme, in der ich mich nicht mehr behandeln muss wie ein rohes Ei. Gespräche mit Freunden helfen mir und sie beginnen, sich nicht mehr dauernd um den Tod von Klaus zu drehen. Diskussionen über Politik, Filme und den Alltag kehren zurück und auch das Lachen. Und ich erlaube mir immer mehr, mich abzugrenzen. Am Anfang war es so, dass ich jede Kondolenz von jedem der ehemaligen Coaching-Klienten von Klaus, von jedem seiner ehemaligen Schüler zu jeder Zeit entgegengenommen habe. Und es waren wirklich Hunderte, die Klaus im Laufe seines Lebens begleitet hat und die fassungslos sind, ob seines plötzlichen und viel zu frühen Todes. Und jetzt eben noch einmal ihre Dankbarkeit gegenüber diesem einmaligen Menschen formulieren wollen. Und auch wenn ich mich über jede einzelne Beileidsbekundung wirklich sehr gefreut habe, merke ich, dass sie mich zunehmend überfordern. Mir fehlt die Kraft, ständig jemand anderen zu trösten, der mich weinend anruft, kaum, dass ich mich selbst mal einen Moment gefangen habe. Und ich beschließe, das auch wertschätzend und gleichwohl deutlich zu kommunizieren. Vielen Dank, aber bitte verstehe, dass ich dich im Moment nicht trösten kann. Es ist mir einfach zu viel. Ich überlege, ob mir das jemand übel nehmen kann. Und ich entscheide, dass ich das gegebenenfalls billigend in Kauf nehme. Meine psychische Gesundheit ist mir wichtiger als übertriebenes People-Pleasing. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du entscheidest, wann du was mit wem besprichst. Denn wie gesagt, es gibt Themen, die so schwer wiegen, dass sie in unserer Gesellschaft fast unsichtbar bleiben. Suizid gehört dazu. Wenn jemand durch Freitod stirbt, sagen wir oft plötzlich und unerwartet, selbst wenn die Wahrheit eine andere ist. Ich habe lange überlegt, wann und wie ich darüber sprechen kann, dass Klaus sich das Leben genommen hat und ob ich es überhaupt tun sollte. Doch irgendwann wurde mir eben klar, Schweigen hilft niemandem, weder mir noch anderen, die Ähnliches erlebt haben. Da jedes Jahr in Deutschland etwa 10.000 Menschen durch Suizid sterben und das sind 5-mal mehr als durch Verkehrsunfälle ums Leben kommen, ist es eben A, an der Zeit, offener darüber zu reden und B, auch völlig klar, dass viele, viele Menschen im Laufe der Zeit davon betroffen sind, zumindest im weiteren Bekanntenkreis. Ich für mich wusste bereits in dem Moment, in dem der Polizist mich über den Tod von Klaus informierte, dass ich auf absehbare Zeit mit niemandem, kaum jemandem über seine wahre Todesursache reden will. Im ersten Jahr nach seinem Tod bleiben sein Bruder und meine Schwester die einzigen, die ich ins Vertrauen ziehe. Gleichzeitig weiß ich aus vielen Familienaufstellungen, dass Familiengeheimnisse dauerhaft unglaublich viel Energie kosten und einsam machen. Energie kosten sie, weil man sich dauernd kontrollieren muss, was man sagt und was eben nicht. Und einsam machen sie, weil eben nur der Rückzug sicherstellt, dass man sich nicht aus Versehen verplappert. Und deswegen beschließe ich, zum ersten Jahrestag von Klaus Tod seine engsten Freunde ins Vertrauen zu ziehen. Ich rufe einen nach dem anderen an. Natürlich fließen Tränen, natürlich tut es weh. Und gleichzeitig fühle ich mich seltsam erleichtert und habe das erste Mal seit seinem Tod das Gefühl, wieder echte Gespräche mit seinen Freunden führen zu können, weil ich jetzt nichts mehr verheimlichen muss. Für seinen zweiten Todestag nehme ich mir dann vor, im Rahmen der NLP- und Coaching-Ausbildungen mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern über seinen Tod zu sprechen. Viele der Teilnehmerinnen kennen ihn ja noch. Und ja, es sind schmerzhafte Momente, aber ich empfinde es so, dass es nicht nur meinem Herz beim Heilen hilft, sondern bekomme eben auch von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wiedergespiegelt, dass es sie in ihrem Prozess unterstützt und dass es uns noch einmal enger verbindet. Und nun, 5 Jahre später, kann ich öffentlich in diesem Podcast über seinen Suizid reden. Das mag dir als sehr lange Zeit erscheinen, mir manchmal auch. Und gleichzeitig weiß ich von Klientinnen und Klienten, mit denen ich im Laufe der vergangenen Jahre gearbeitet habe, dass es eben tatsächlich oft Jahre, viele Jahre dauert, bis die Seele so weit ist, dass sie sich öffnen kann. Und deswegen habe ich eben auch lange gezögert. Ich hatte auch Angst, ihn zu verraten, dass eben Menschen denken könnten, was ist das für ein Coach, der sich nicht einmal selbst helfen kann. Und doch weiß ich eben, wie sehr er gestruggelt hat. Und ich bin überzeugt, wäre er nicht der herausragende Coach gewesen, der er war, hätte er nicht all diese Werkzeuge gehabt und angewendet, dann wäre er wahrscheinlich 30 Jahre früher gegangen. Und seine Entscheidung hatte ja schließlich weitreichende Auswirkungen. Eben nicht nur auf mich, sondern auf viele Menschen, die ihn geliebt haben. Und genau deshalb bin ich sicher, dass er weder erwarten noch wollen würde, dass ich meine Seele mit seinem Geheimnis belaste. Diese Erkenntnis hat es mir leichter gemacht und es fühlt sich jetzt für mich tatsächlich richtig an, offen über sein Ausscheiden aus dem Leben zu sprechen. Wenn du überlegst, wann du ein Gespräch über ein für dich belastendes Thema führen willst, können dir vielleicht folgende Kriterien helfen, eine Entscheidung zu treffen. Als hilfreich wirst du das Gespräch vermutlich empfinden, wenn du spürst oder weißt, dass dir jemand gut zuhören kann, ohne dich zu bewerten oder vorschnelle Lösungen anzubieten. Wenn du dich durch das Gespräch besser und nicht noch erschöpfter fühlst. Und eben wenn du das Bedürfnis hast, deine Gedanken zu sortieren oder Nähe zu erleben. Wahrscheinlich als nicht hilfreich wirst du das Gespräch dagegen erleben, wenn du vermutest, dass du dich unverstanden oder unter Druck gesetzt fühlst, dein Gegenüber eigene Unsicherheiten oder Ängste auf dich projiziert und du dich nach dem Gespräch belasteter fühlst als vorher. Gib dir auch die Selbsterlaubnis, so ein Gespräch zu beenden, wenn du eben den Eindruck hast, es geht in eine Richtung, die dir überhaupt nicht gut tut. Also überlege, mit wem du belastende Themen besprichst, wann der richtige Moment ist. Und du hast eben keinerlei Verpflichtung, mit irgendjemandem zu irgendeinem Zeitpunkt zu reden. Du darfst schweigen. Gleichzeitig ist es eben auch wichtig und vor allen Dingen heilsam, zu reden. Denn Geheimnisse belasten erfahrungsgemäß mit der Zeit immer mehr. Und je länger du etwas unausgesprochen mit dir herumträgst, desto größer wird oft die Last und umso mehr Macht gewinnt das. Und ich finde, das hast du nicht verdient. Und nun möchte ich, wie angekündigt, zum Abschluss dieses Podcasts ein NLP-Format zur bewussten Dissoziation mit dir teilen. Bewusste Dissoziation nutzen wir im NLP eben nicht, um Gefühle dauerhaft zu unterdrücken, sondern um in Momenten der Überforderung wieder handlungsfähig zu werden. Das Format, das ich jetzt mit dir teilen möchte, nenne ich die Leinwandtechnik. Es ist eine visuelle NLP-Technik, die dir hilft, emotionale Distanz zu schaffen. Sie unterstützt dich, innere Bilder und Emotionen belastender Ereignisse auf Abstand zu bringen. Sie ist einfach, aber super wirksam und du kannst sie jederzeit mit dir selbst anwenden. Sie braucht ein bisschen Übung, deswegen lade ich dich ein, mach es erst 2-3 Mal quasi als Trockenübung, wenn es dir gut geht, wenn gerade nichts Belastendes da ist, sodass du sie dann quasi im Ernstfall wirklich sicher anwenden kannst. Okay, also so funktioniert sie. Du willst ein Ereignis, das eben Gefühle, Erinnerungen in dir auslöst, die dir immer wieder zu viel sind, die dich immer wieder belasten. Dann frage dich selbst, wie intensiv die Bilder oder Gefühle in Bezug auf das Ereignis auf einer Skala von 0 bis 10 sind. Dabei bedeutet 0 überhaupt gar nicht, 10 mega super duper Oberhölle. Okay, dann überlege, ob es wirklich in Ordnung wäre, wenn das Erlebnis dich zukünftig weniger belasten würde. Das scheint wie eine Selbstverständlichkeit, aber manchmal stellt man fest, nee, für irgendwas braucht man diese Intensität halt noch. Also fahre nur fort, wenn es für dich wirklich völlig okay wäre, wenn das zukünftig weniger belastend wäre. Und dann stell dir vor, du sitzt in einem großen Kinosaal. Ich bin hier mitten in Frankfurt. Hier um die Ecke ist das CineStar, gefühlt groß wie so ein Fußballfeld. Also stell dir den größten Kinosaal vor, den du kennst. Und stell dir vor, vorne auf der Leinwand siehst du ein Video dieses belastenden Ereignisses. In dem Ereignis spielt dein Avatar, der aussieht wie du, aber natürlich nicht du bist, deine Rolle. Denn du kannst das nicht sein, weil du ja im Kinosaal sitzt. Also Leinwand mit der Szene des belastenden Ereignisses, während du im Kinosaal sitzt und diese Szene betrachtest. Zwischen der Leinwand und dem Zuschauerraum platzierst du jetzt noch eine dicke, fette Panzerglaswand, die sicherstellt, dass wirklich keinerlei Energie und kein Gefühl von der Leinwand in den Zuschauerraum überschwappen kann. Also installiere die Panzerglaswand, dass die wirklich von Wand zu Wand und von Decke bis zum Boden reicht. Und dann vergrößere nun dein Abstand zur Leinwand, so als würdest du langsam in dem Kinosaal nach hinten in die letzte Reihe wandern. Und nimm ganz bewusst wahr, wie deine innere Distanz wächst, während du nach hinten im Kinosaal wanderst. Und dann, wenn du in der letzten Reihe angekommen bist, verändere das Bild auf der Leinwand. Lass es schwarz-weiß werden, verkleinere es, bis nur noch ein kleiner Fleck in der Ferne zu sehen ist. Und falls sich das jetzt immer noch zu intensiv anfühlt, kannst du dir noch vorstellen, dass du dir selbst beim Zuschauen zuschaust. Das nennen wir auch doppelte Dissoziation. Also du kannst dir vorstellen, dass du 10, 20, 30 Meter über dem Kinosaal auf einer Wolke schwebst, in den Kinosaal schauen kannst und eben da siehst, wie du da sitzt und deinem Avatar auf der Leinwand zuschaust. Mir reichen immer 30, 40 Meter, wenn ich mir vorstelle, auf dieser Wolke zu schweben. Aber ich habe auch schon mit Klienten gearbeitet, die gesagt haben, für sie fühlen sich 10.000 Meter gut an, wie sie in einer Raumkapsel über der Erde schweben und eben nach unten schauen und wissen, irgendwo da unten sitzt jemand im Kino und schaut sich die Szene mit dem Avatar an. Probiere aus, was sich für dich am besten anfühlt. Variante 1, du sitzt hinten im Kino. Variante 2, du schwebst nah über dem Kino und schaust nach unten. Variante 3, du schaust aus dem Weltall. Finde die Variante, die für dich am besten funktioniert und schaue dann, wo auf der Skala zwischen 0 und 10 ist jetzt dein Erleben. Und ich bin mir sicher, du spürst den Effekt, denn durch diese visuelle Distanz hat die Erinnerung das Bild auch an Intensität verloren und der emotionale Druck wird sich spürbar reduziert haben. Also dann wünsche ich dir viel Erfolg mit der Leinwandtechnik, diesem Notfallinstrument. Wie gesagt, üb sie ruhig ein paar Mal, wenn du dich ganz ruhig und stabil fühlst, damit du sie dann, wenn du sie brauchst, auch wirklich zur Verfügung hast. Und wenn du sie einmal verinnerlicht hast, kannst du sie auch anderen zeigen, Freunden, Kollegen, die in schwierigen Situationen stecken. Denn manchmal brauchen wir eben genau so eine Technik, um uns selbst oder jemand anderem in einem überwältigenden Moment Halt zu geben. Also viel Erfolg und wertvolle Erkenntnisse beim Ausprobieren. Und wenn du tiefer in diese Themen einsteigen möchtest, könnte die systemische NLP-Practitioner-Ausbildung für dich spannend sein. Dort vermittle ich nicht nur diese und viele weitere wirkungsvolle Techniken für professionelle Kommunikation und erfolgreiches Selbstmanagement, sondern eben auch das Verständnis, wann und wie du sie gezielt einsetzen kannst, für dich selbst und für andere. Denn die Frage ist eben nicht, ob wir diese Fähigkeit im Leben irgendwann einmal brauchen, sondern nur, wann wir sie brauchen. Die nächste NLP-Practitioner-Ausbildung startet am 25. April 2025, also genau 10 Tage nach dem Erscheinen dieser Podcast-Folge. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du NLP für persönliche Transformation oder im Coaching-Kontext nutzen kannst, findest du alle Infos unter www.wildwechsel-nlp.biz. Ich schreibe dir die Adresse auch noch einmal hier in die Shownotes. In der nächsten Folge des Wildcasts tauchen wir dann tiefer ein in das Thema, wie gehe ich in den Monaten nach dem Suizid von Klaus mit meiner Trauer, meiner Angst und meiner Wut um? Wie finde ich einen Weg, meine Gefühle nicht nur zu regulieren, sondern sie auch wirklich zu integrieren? Und natürlich, was kannst du aus meinen Erfahrungen mitnehmen, wenn du das möchtest? Ich freue mich auf alle Fälle, wenn du wieder dabei bist und wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Wertvolles für dich mitnehmen konntest, dann lass mir gerne ein Like da, folge meinem Kanal, damit du keine neue Folge des Wildcasts verpasst. Ich bin super gespannt, was diese Folge in dir bewegt hat. Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren auf Spotify oder schreib mir direkt. Ich lese alles und antworte so oft ich kann. Lass uns gerne ins Gespräch kommen. Und falls du jemanden kennst, der gerade eine schwere Zeit durchmacht, teile diesen Podcast mit ihm oder mit ihr. Vielleicht kommt der Impuls ja genau zur richtigen Zeit. Alle Folgen findest du auf YouTube, Spotify und überall da, wo es guten Podcast gibt. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Bis zur nächsten Folge in 14 Tagen.